Labor for Entrepreneurship. Zu Gast Michel Alouy. Ich dachte schon, das ist so eine Ruder Stern. Ich habe ein bisschen über Sie gelesen, gibt eine ganze Menge. So Stichworte Russland. Wie in Russland Geschäfte zu machen, heißt es immer, geht überhaupt nicht. Da ist eine Mafia oder irgendwie schwierig. Und einige große Konzerne haben sich dabei verhoben. Also BP oder so, große Schwierigkeiten. Einer der größten Wirtschaftsleute in Russland, der sehr erfolgreich war, sitzt im Gefängnis. Ist nicht ohne, dass man als verhältnismäßig junger Mensch, BWL, Absolvent in Köln, angesehene BWL-Schmiede, geht man nach Russland und macht Geschäfte. Wie kommt es, dass Sie erfolgreich waren, doch sehr erfolgreich waren, und nicht wenige Unternehmen, Herlitz zum Beispiel, das hat Ihnen mehr oder weniger das Genick gebrochen, Ihr Russland-Engagement, 180 Millionen. Und Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie 180 Millionen gemacht haben, aber jedenfalls ordentlich erfolgreich da gewirtschaftet. Sagen Sie was dazu.
Das ist eine eher offene Frage, oder?
Also, das ist eine Frage. Sie müssen was damit anfangen. Oder Sie sagen, will ich gar nichts zu sagen. Das ist so ein Klischee, Russland ist auch nicht anders wie woanders.
Nee, klar, ist ein Klischee, ist aber schon auch ein bisschen anders. Also, ich fange ein bisschen anders an. Also, wir waren nach dem Studium zunächst in China und ich hatte da gewisse, ich sag mal, Anlaufschwierigkeiten. Also, ich kam mit den Kollegen da nicht so gut klar. Also mal abgesehen davon, dass ich die Sprache nicht verstanden habe, habe ich die aber auch sonst gar nicht verstanden. Also so Geschäftsverhandlungen laufen da so, dass man 6-7 Stunden mit den Kollegen an dem Tisch sitzt und die lachen aber nicht. Und es ist super anstrengend nach der Zeit. Und also ich habe mich da nicht besonders wohl gefühlt. Und dann war ich Ende 93 bin ich nach Moskau geflogen. Also wir kannten ein paar russische Nationalspieler und wollten mit denen einfach so, ich sag mal, Butter handeln. Wir hatten gar keine Idee. Wir hatten überhaupt keinen Plan. Und im Flugzeug sitzt so ein älterer Herr neben mir und der meint dann, was habt ihr da vor in Moskau? Und stellt sich raus, war früherer Staatssekretär im Außenministerium. Und der fand dann irgendwie ganz lustig und sagte mir dann, also ihr kriegt da voll auf die Schnauze. Da sage ich, wie jetzt? Er sagt, ja, Mafia und Konkurrenz und ihr habt keine Kontakte und so. Also der hat mir richtig Mut gemacht und, und dann meint er aber etwas später, er hätte einen guten Freund, der wäre Bürgermeister in Sibirien. Von so einer verbotenen Stadt, von so einer Nuklearstadt. Das hörte sich ziemlich gut an. Einer meiner Großväter war in russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Und da wollte ich eigentlich immer mal hin. Und ja, kurz und gut, er lud uns dann ein und ich hatte das schon fast vergessen. Und ein paar Wochen nach meinem Moskau-Besuch, der wirklich nicht besonders erfolgreich war, außer ich habe mir da die Nase brechen lassen.
Brechen lassen?
Ja, ja. Das war mein erster Ausflug in einen russischen Club oder eine russische Bar und war nicht gut. War nicht so gut. Auf jeden Fall dieser rief dann an und meinte, komm mal vorbei. Dann bin ich zu ihm nach Bonn gefahren. Er meinte, okay, wie machen wir das jetzt mit Sibirien? Ich habe da im September eine große Konferenz in Krasnojarsk für die OECD. Ich habe da bestimmte Programme und da kommt ihr mit hin und dann stelle ich euch den Bürgermeister vor. Also, okay, alles klar, machen wir. Und so ging das los. Und dann kamen wir nach Sibirien, das war dann Ende 94. Ja, und dann haben die, also es war, dann haben die uns eingeladen nach Tomsk, in diese nukleare Stadt. Da muss man sich vorstellen, also Tomsk ist eine Stadt mit ungefähr 700.000 Einwohnern. Und da gibt es eine Stadt, die heißt Tomsk 7. Also Tomsk 7 ist eine Stadt neben Tomsk, die aber keine Sau kannte, also die war auf keinem Atlas, auf keiner Landkarte versehen. Und zwar ist es so, dass Stalin Anfang der 50er Jahre verschiedene Städte gebaut hat, zwischen 20 und 130.000 Einwohnern und die über die ganze Sowjetunion verteilt hat. um den nuklearen Zyklus abzubilden. Also angefangen vom F&E im Westen, also Arzamas, wo Sacharow-Institutsleiter war, bis zur Endlagerung in Ostsibirien, wo, also kann man ganze Silos runterfahren, die sind 30 Stockwerke tief, wo dann die Endlagerung stattfindet. In einer dieser Städte waren wir gelandet und ich fand das einfach enorm. Und ich hatte den Eindruck, die können uns ganz gut leiden. Außerdem hatten wir da nicht richtig viel Konkurrenz, also war eigentlich keiner da. Und dann meinten die, die hatten alle schlechte Zähne, und dann meinten die, könnt ihr uns nicht ein Krankenhaus bauen, wo man so Zähne reparieren kann? Ja, wir hatten schon alle ein bisschen was getrunken, gesagt, klar, kein Problem. Also, ja, so fing das an. Und das Projekt war eine richtige Katastrophe. Also wir haben Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt, es gibt ja doch, also mir war das im Rahmen, ich habe in Köln BWL, aber auch Philosophie studiert, aber in keinem der beiden Fächer wird man ernsthaft mit den, sagen wir mal, wirklich lebensnahen Themen konfrontiert. Das war mein Eindruck. Und wenn man jetzt ein Krankenhaus einrichtet, eine stomatologische Klinik, dann ist es so, dass die Russen, ähnlich wie die Finnen, dass die Zahnärzte ohne Assistenten arbeiten, im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise. Und daher sind die ganzen Stühle und die ganze Technologie ist komplett anders. Ja? Und auf dem Weg, wo wir schon bestellt hatten, hier bei deutschen Firmen, haben wir das so mitbekommen, zufällig, und haben dann angefangen, alles rückabzuwickeln und das Zeug in Finnland zu kaufen. Also so fing das alles an. Das heißt, wir hatten ein bisschen Glück und wir haben dann die ganz groben Fehler vermieden und die Sachen kamen tatsächlich an. Viel später als geplant, aber die Russen waren eigentlich einigermaßen erstaunt, weil die mussten damals 100% Vorkasse zahlen.
CIA, Cash in Advance.
Ja, die haben, das war, also ich fand das
unglaublich. Das habe ich so gelernt für Russland, da gilt CIA, Cash in Advance.
Ja, so war das ja damals. Jegliche andere Zahlungsweise hätte auch nicht funktioniert, weil wir hatten gar kein Geld. Also wir hatten nur Schulden und zwar ordentlich. Wir haben dann deren Anzahlung genutzt, um unsere alten Schulden zu zahlen. Das war denen aber nicht ganz klar. Das Projekt wurde dann absolviert. Wir hatten einige Freunde, also Zahnärzte der Uniklinik Wittenherdecke, die sind in ihren Sommerferien dahin und haben den Russen dann beigebracht, wie die mit den Instrumenten umgehen. Und das fanden die alles riesig. Da gab es noch ein paar kleinere Projekte und der Bürgermeister kam ein paar Monate später zu uns nach Deutschland. Und wir haben den also durch die Gegend geführt, auf Messen, zu Unternehmen und so weiter. Und dann meinte er irgendwann zu mir, sagt er so, Mischa. Und dann haben wir was getrunken, dann meinte er, jetzt kämen so langsam die größeren Projekte. Und so, ich fand das sehr gut, finde ich prima. Meinte er, ja, es gibt da nur ein Problem. Also wenn wir jetzt wieder Vorkasse überweisen, dann könnte es ja sein, dass du mit deinen Kollegen die Kohle auf den Bahamas verballerst. Selbst, also, aber er war nicht so richtig überzeugt und lud mich dann ein, nach Sibirien zu ziehen. Das fand ich ganz interessante Einladung so. Hab das mit meiner Mutter und meiner damaligen Freundin diskutiert und es gab keine, sag mal, entscheidenden Bedenken. Sie sagen mir, wenn das so episch ist, oder?
Nein. Beleuchtet Entrepreneurship von einer völlig unüblichen Seite. Wie ging es weiter?
Also gut, dann bin ich da hingezogen am 15. Januar 1995 und das fing ungefähr so an. Also ich kam am Flughafen an in Novosibirsk, damals flog die Lufthansa Frankfurt-Novosibirsk. Also für uns unglaublich gut, später sollte es viel schlechter werden, da musste man immer über Moskau fliegen. Also ich kam da an, ein Chauffeur hat mich da abgeholt und dann rief der Bürgermeister an und sagt, pass auf, du kommst heute Abend direkt zum Essen zu mir nach Hause. Also ich musste in diese Nuklearstadt, das geht nur mit so einem sogenannten Propus, also mit so einem Ausweis in KGB-Begleitung, also ist alles ziemlich organisiert. Und dann haben wir da gegessen, der hat mich abgefüllt, ich bin irgendwann um 3:30 oder so nach Hause und dann dachte ich mir, scheiße, ich kam ja gerade vom Flug und ich hatte alle meine Sachen dabei. Hatte so eine Weste da und da war unsere ganze Kohle drin, weil da gab es keine Banken oder so, sondern hatte Cash dabei und zwar Dollar und zwar reichlich. Diese Jacke hatte ich bei ihm hängen lassen. Und als er dann anrief, dachte ich mir dann hinterher, ach du Scheiße, das könnte jetzt falsch, also könnte jetzt auf die Idee kommen, dass ich die Jacke absichtlich vergessen habe. Dem war aber nicht so. Und aber der schickte anstandslos einen Chauffeur vorbei und brachte mir die Jacke und also damit war auch dieses Thema geklärt. Und dann kamen die großen Aufträge, das heißt, wir konnten dort eine Poliklinik bauen. Sie haben gesagt, wir wollen, also wir haben uns genau beschrieben, was wir haben wollten, wir haben das geplant, wir haben das mit deutschen Experten exekutiert und umgesetzt. Das nächste Projekt war, also da kam der also die Idee kam so. Wir saßen bei einem Abendessen und das ist ziemlich, ziemlich viel Wodka verbunden, Geschäftsessen in Russland. Also es ist sehr, 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 sehr viel. Also die trinken dann Wodka aus so Gläsern. Und man nippt da nicht dran, man trinkt die immer da einen zu. Und dann meinte der irgendwann, pass mal auf, in meiner Stadt gibt es ziemlich viele Einbrüche, also seit der Perestroika, das war ja unmittelbar nach der Perestroika, oder während der Perestroika und Glasnost, stieg wohl die Kriminalität massiv und in seiner Stadt wurde massiv, also in einer geschlossenen Stadt, wo keine Sau reinkommt, auch nicht rauskommt, wurde trotzdem, das ist ja auch ein interessantes Problem, sagte, ich brauche jetzt irgendwie ein Sicherheitssystem, das nicht auf Telefon basiert. Ich sage, alles klar, kein Problem. Was ergibt das? Klar gibt es das, logisch. Also dann besorgt mir das, ja. Was kostet das? Ich glaube 4 Millionen. Also so ging dann die, also so liefen dann die Gespräche. Also
hatten Sie irgendeine Erfahrung mit Sicherheitssystemen? Nee, das war so irgendwie hingesprochen.
Ist, wenn man viel trinkt, dann redet man irgendwie anders.
Das ist Entrepreneurship by Bluff oder Entrepreneurship by, also Sie haben so getan, als verstünden Sie was für ein Sicherheitssystem.
Nein, ich glaube rückblickend haben wir beide so getan, als ob wir von, wir hatten beide von nichts eine Ahnung. Und das hat sich ganz gut ergänzt. Also so, dann habe ich das mal in Deutschland angefragt. Also man nähert sich so einem Problem, indem man, jetzt gehen wir vielleicht mal in Ihr Fach rein, indem man sich graduell in das Thema reinfräst und dann dekomponiert. Also wir haben bei Siemens angefragt, also wir brauchen, basierend auf Bündelfunk, Sicherheitssystem für 10.000 Endabnehmer, dann sagen die 25 Millionen D-Mark. Sag ich, scheiße. Also es ging gar nicht. Also ich hätte ja eine Zahl aufgerufen, da hätte man jetzt, irgendwie passte das nicht und ich wusste auch, die haben das Budget gar nicht. Also, und dann haben wir angefangen, uns mit den Firmen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann man das irgendwie jetzt ganz anders machen. Und das war ein Prozess von ungefähr 8-9 Monaten, bis wir eine Lösung hatten, die im Budget war und uns einen unglaublich großen Deckungsbeitrag garantierte. Das fand ich super. Und dann gab es die finale Vertragsverhandlung, ich werde das nie vergessen, im Sommer 95 mit dem stellvertretenden Bürgermeister. Jetzt war das so, ich kam mit dem Bürgermeister super klar. Der hatte mich irgendwie adoptiert oder so. Und ich habe relativ schnell Russisch gelernt, das fand er auch, also es passte irgendwie ganz gut. Aber der stellvertretende Bürgermeister, der mochte mich gar nicht. Und mit dem musste ich dann zur Vertragsunterschrift in Moskau in so einem Hotel und am ersten Abend haben wir nur gesoffen, dann sagte er zu mir, pass mal auf, ich unterschreibe das nicht. Jetzt muss man aber wissen, für uns war, das war der einzige Vertrag, den wir da, an dem wir gearbeitet haben. Wenn er nicht gekommen, also wir hätten damals und nicht zum ersten Mal eigentlich die Bude zumachen können. Und der Partner, mein damaliger Partner, der vor ein paar Monaten verstorben ist, der in dem Projekt drin war, der hatte sich überlegt, nach Amerika zu fliegen. Das heißt, mir fehlte auch Wissen, das Know-how. Ich saß da mit dem Arschloch, das mir nicht leiden konnte. Und ich war hochbesoffen und er sagte, ich unterschreibe den Vertrag nicht. Ich bin mal ins Bett gegangen, dachte mir, das ist irgendwie alles nicht gut hier. Also habe ich echt Schiss gehabt. Ja, und dann am nächsten Tag, dann sagte er, wir können uns ja morgen nochmal treffen, nochmal einen trinken und so, sag ich, klar. Dann bin ich da hingegangen und habe ich überlegt, okay, wie mache ich denn jetzt eigentlich hier? Versuche ich den nochmal zu überzeugen von der Vorteilhaftigkeit? Dann habe ich es ihm gesagt, also wir machen jetzt Folgendes. Ich unterhalte mich gar nicht mehr weiter mit Ihnen. Ich habe meinen Job gemacht. Ihr Bürgermeister, ja, also unser gemeinsamer Freund, will dieses System haben. Wir haben daran gearbeitet. Ich glaube, unsere Lösung ist sensationell. Aber
Ich meine, ich kann sie auch nicht zwingen, ja? Aber sie müsste ihrem Chef erklären, ich mache das nicht. Und jetzt trinken wir noch einen, dann gehe ich nach Hause. Und dann sagt er, also, lass doch nochmal überlegen. Also es wurde jetzt irgendwie, war die Stimmung doch ein bisschen anders. Und ich kann das gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war, als er dann seinen dicken Mont Blanc rausholte und das Ding unterschrieben hat. Ich habe das nur weggerissen. Also das war so zwischen totalem Zusammenbruch und wirtschaftlichem Höhenflug. Das war so, das war ganz knapp. Ich habe sehr gefeiert an diesem Abend. Ja, und so lief das.
Und ich will Sie jetzt nicht mit weiteren Details langweilen, aber wir haben dann überlegt, weil wir alle BWL studiert hatten, wie machen wir jetzt eine Strategie aus unseren Erfahrungen? Und saßen wir irgendwann zusammen in Köln, also wir sind Kölner, das hatte ich nicht gesagt, in unserem Büro und haben überlegt, wie kann man jetzt richtig Business machen? Und dann haben wir gesagt, es gibt ja nicht nur eine geschlossene Stadt, sondern 10. Und dann haben wir uns vorgenommen, in all die anderen Städte auch reinzugehen und denen auch Polykliniken zu verkaufen und Bagger und also die brauchen ja alles Mögliche da, die Jungs. Und diesen Plan haben wir dann umgesetzt. Der Bürgermeister hat uns empfohlen, wir sind weiter nach Sibirien. Wir haben dann, also wir waren selber in Tomsk eben, hatten dort ein Büro gekauft. Ich habe dort gelebt. Wir haben dann in Krasnojarsk in Ostsibirien ein Büro eröffnet. Ich war selber oft in Chelyabinsk am Ural, dann in Jekaterinburg. Also wir haben fast alle dieser geschlossenen Städte besucht. Ich habe selber, glaube ich, 7 von 10 so, und die Bürgermeister waren alle super, wir haben viel getrunken und viel Spaß gehabt und so. Und das ging über ein Jahr und wir haben verhandelt, bis der Arzt kam. Ja. Und also wir waren mittlerweile richtig abgebrüht und hatten Erfahrung. Und nach einem Jahr habe ich mir mal die Frage gestellt, warum passiert ja eigentlich nichts mehr? Also keiner, also alle sagt jetzt super und so, ne? Also ich war alles ausverhandelt, aber keiner holte seinen Mont Blanc raus. Und dann war es bald wieder so weit, dass wir keine Kohle hatten, weil wir hatten einen relativ großen Fixkostenapparat. Ein wichtiger Punkt. So für, also wir hatten damals 3 Büros und 150.000 Kosten pro Monat. Auf jeden Fall fing ich dann an, ein bisschen nervös zu werden und dann mich wunderte, das passte irgendwie nicht zusammen. Die waren alle horny, ja, die wollten alle Medizintechnik und das und das und das, aber irgendwie kam nichts. Und bei irgendeinem Besäufnis sagt da mal so ein stellvertretender Bürgermeister im Vertrauen, das sagt dir keiner, aber wir haben keine Kohle mehr. Ich sage, wie lange denn? Sagt er ja ungefähr ein Jahr jetzt. Ich sage, ach du Scheiße. Das heißt, da war klar, also wir haben das ein bisschen vertieft, war klar, keiner der Verträge, die draußen waren, würde jemals erfüllt werden. Gar nichts. Also war einfach klar, die hatten einfach keinen Schotter und waren zu stolz, das zu sagen. Also wir hatten ein Jahr verloren und waren dafür aber touristisch ganz gut rumgekommen. So. Ich habe Nuklearmuseen kennengelernt und jede Menge Konversionsprojekte. Also das war wirklich spannend, aber wir haben halt keine Kohle gemacht. So, und dann, jetzt kommt eigentlich die letzte Russland-Etappe. Passierte Folgendes, und das ist unglaublich eigentlich für mich gewesen. Es gab in Chelyabinsk, was am Südural eben ist, direkt an der kasachischen Grenze, eine geschlossene Stadt, die heißt Chelyabinsk 70. Dort gab es, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dort fand das größte Nuklearunglück der Geschichte statt. Das Mayak in den 50er, 60er Jahren. Und das ist ein ganzer Landstrich komplett. Also da laufen Leute rum, die sind mutiert, das ist abartig. Also wir waren da. Der stellvertretende Bürgermeister dieser geschlossenen Stadt, super Typ, schleppte uns irgendwann zum von Chelyabinsk ist sowas wie Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen oder in Brandenburg oder so. Also schleppte uns dann und sagt, hier die Jungs sind gut, wir selber haben keine Kohle mehr, vielleicht könnt ihr irgendwie. Und der sagte dann relativ schnell, ja, ich brauche eine Holzfabrik. Sagt er, habt ihr eine oder könnt ihr eine besorgen? Klar.
ja, so für 1500 Leute.
Ich brauche das für die Wahlen. Ich will also wieder, es war sein Prestigeprojekt, um wiedergewählt zu werden.
Ich sage, ist gar kein Problem. Ich schätze 40 Millionen. Sagt er, prima. Und dann haben wir gefragt, und wie viel haben Sie? Sagt er, gar nichts. Sehr akustisch falsch verstanden. Sagt er, nichts. Das war neu für mich, ja, weil die hatten ja vorher immer Vorkasse gezahlt. Also in dem Moment muss man dann flexibel sein, auch wenn es schwerfällt. Er meinte, aber es gibt ja verschiedene Programme, so Weltbank und Osteuropabank und diese. Und da, vielleicht könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen und stellt mir die Fabrik hier hin. Ich unterschreibe alles, ich mache alles mit. Ich bin sehr kooperativ, ich brauche die Fabrik, ich habe keine Kohle. Lösung finden.
Also die Gefühlslage danach ist eigentlich nicht richtig, also von komplett dem Wahnsinn nah, weil wir waren wieder pleite eigentlich, ja, zum fünften Mal. Und was echt nicht schön ist, ist immer mit Lieferanten zu telefonieren und zu sagen, ja, pass auf, von den 10.000 gebe ich dir schon mal 2.000, aber die auch erst nächste Woche, also so,
also war schon... Die Situation war sehr angespannt und der Typ, der wollte irgend so ein Luftprojekt. Ja, und dachte mir, ach du Scheiße, aber irgendwie auch eine gute Idee und schön groß, ne? Man wird auch gierig im Laufe. Die Projekte wurden immer größer, ne? Also von, weiß nicht, 500.000, 2 Millionen, 3,5, 4. Und jetzt 40, das passt eigentlich. Jetzt passierte Folgendes.
Das sind Begegnungen immer wieder, die stattgefunden haben. Genauso wie dieser Staatssekretär im Flugzeug, treffen wir einen Bekannten aus Tomsk, der mittlerweile in Moskau geworden war. Ja, also super wichtig und so.
Na Jungs, was habt ihr denn so ein Programm? Ja, wir haben da so ein Projekt, wir können da so eine Häuserrückbaugabe mit dem gesprochen. Ich dachte, der lacht uns aus. Ja. Sagt der Tscheljabinsk, ist ja riesig, ist ja super. Und dann haben wir gefragt, ja, weil ich glaube, da können wir was machen. Also, sagte der, ihr müsst jetzt mal nach Deutschland fahren, euch mit beschäftigen, Staatsgarantien, etc., etc. Wir müssen da, also der hat das Ganze designt und uns so Aufgabenhäppchen gegeben.
Und da fühlte ich mich schon ein bisschen wohler. Also er vermittelte den Eindruck von einer gewissen Kompetenz. Rückblickend ist er natürlich total Panne, aber ich sagte, ich glaube, wir kriegen das hin. Also unglaublich, also so, wir haben ja oft darüber gesprochen, hinterher so rückblickend war die Realisierungschance unter 1%, aber deutlich unter 1%. Aber wir hatten in der Zwischenzeit mal probiert, ein ganz anderes Programm, also wir sind durch den Ural gefahren, haben den Leuten Bagger angeboten und also alles, was fährt, Radlader. Und ich kam mir vor wie so ein, ja, wie so ein Handelsvertreter. Und da haben wir uns gedacht, komm, wir probieren lieber diese Fabrik zu bauen, als jetzt weiter hier den Handelsvertreter zu geben. Das fand ich irgendwie demütigend. Ja, kurz und gut. Der Stellvertretende konnte aufgrund seiner politischen Kontakte und einer gewissen Interessenslage, sage ich mal, alle notwendigen Garantien besorgen aus Russland. Also man braucht eine Staatsgarantie in Russland, um in Deutschland eine Handelswirtschaft, Sie wissen das, glaube ich, alles, ne? Also eine Staatsgarantie der Russischen Föderation gegen die Wirtschaft. Deutschland, die Wirtschaft deckt einen Kredit des Bankenkonsortiums gegenüber dem russischen Klienten. Also so lief das. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich habe mit Banken verhandelt und über 40 Millionen Projekt mit der Kommission. Dann haben die immer ihren dicken Chef aus Frankfurt geschickt und der meinte dann, haben Sie Sicherheiten? Und da dachte ich mir, ja klar, der kann mal eine Karre haben. Ich habe auch eine Briefmarkensammlung. Ja, die gucken uns an, als ob wir total Panne wären. Ja, wir waren auch verunsichert, weil die Typen, da passiert halt nichts, ja. Und irgendwie fehlt immer, also das war so, dass immer irgendwas fehlte. Entweder die Unterschrift aus Russland war nicht da, die Bank wollte nicht oder er wollte nicht. Und die Kunst war dann final, diese ganzen Schleifen zusammenzubinden und dann irgendwann Knopf drunter zu machen. Und dann kam eines Tages, und das war für mich total krass, wir hatten uns mit dem Projekt beworben. Und das hat, glaube ich, alle OECD-Richtlinien existieren.
es müssen bei solchen Projekten immer 15% aus dem Land kommen, ja, was so eine gewisse Glaubwürdigkeit oder so signalisieren soll. Aber der Typ hat ja null. Sowohl der als auch der Projektbetreiber, nette Jungs in unserem Alter, aber null. Also haben wir die 15% Anzahlung aus einem Kredit geholt. Kreditrahmenprogramm zwischen Kohl und Jelzin zur Soldatenrückführung, freie Projekte, blub, blub, blub. Und alles immer humanitär. Ne? Und also so war es eigentlich. Also wir haben, irgendwann kam der Scheck von der KfW, 6,5 Millionen Anzahlungen, dann hat der Herr genickt, die Staatsgarantie kam rein. Und wir brauchten, um das abzuschließen, wir brauchten ein deutsches Industrieunternehmen, das für uns im Innenverhältnis birgt. Also man muss dann gegenüber dem Bund immer so eine Produzentenhaftung oder sowas abgeben. Ja? Und unsere, sag ich mal, Haftungsmöglichkeit oder Garantiesituation habe ich ja vorhin schon ein bisschen skizziert. Die war halt recht überschaubar. Also haben wir mit Firmen verhandelt, wer nach außen für die Vollendung dieses Projektes garantieren könnte. Wir haben mit Tim verhandelt und anderen Industrieunternehmen. Das war kompliziert, weil die auch wiederum uns in Regress nehmen wollten, aber wir hatten ja nichts. Das heißt, unser Problem war, wir drehen uns immer im Kreis und wir hatten aber nichts. Dann gab es die Firma aus der Tauber Bischofsheim, Weltmarktführer für Kehlautomaten. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so eine Scheiße gibt. Ja. Und das sind die größten Spießer unter der Sonne. Ja. Und irgendwie hatten die uns dann vertraglich drin und dann, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber die haben auf jeden Fall für uns das Ding garantiert. Wir konnten das Projekt abwickeln. Es war eine harte Prüfung in Sachen Demut, mit diesen Spießern umzugehen. Ekelhaft. Also, um es mal zu illustrieren, der Fuhrpark bei denen, ja, in Tauber Bischofsheim, so der Vorstandsvorsitzende hatte einen Wagen TBB, ja, und dann A1. Der Finanzvorstand TBB A2. Und so war der ganze Laden, ja, super hierarchisch, super, also schwierig. Auf jeden Fall haben wir die Fabrik gebaut. Dann fing die Probleme, also ich dachte, wir sind jetzt durch, die 6,5 Mio sind da, wir sind reich, ja, wir können alle Sportwagen bestellen und so. Und dann fingen die Probleme an. Da fingen die ja erst richtig an und rückblickend kann ich nur sagen, wir hatten Glück, ich hatte ein Buch gefunden von einem Professor Dörner, sagt ihr was? Dietrich Dörner?
Ah, doch, so Entwicklungspolitik.
Ja, er ist eigentlich Systemforscher. Der hat, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Logik des Misslingens, wo es eben darum geht, also wie so die richtige Katastrophen stattfinden. Ja. Er hatte das gelesen und alle meine Mitarbeiter und Kollegen verpflichtet, dieses Buch zu lesen. Und das hat uns ganz gut geholfen, weil wir auf einmal in einer ähnlichen Situation waren. Also ich mache das mal an einigen kurzen Beispielen fest. Also kaufst jetzt, du hast 40 Mio und überlegst, wie du die verwendest. Ja? Also wie viel bleibt bei dir, wie viel geht in Maschinen, wie viel in Dienstleistungen, wie viel und so weiter und so fort. Und dann fängst du an zu bestellen. Was nicht ganz trivial ist, also eine Holzfabrik zu komponieren, vom Sägewerk bis, also schon sehr komplex. Dann, das Rückblicken ist mir das natürlich klar geworden, man denkt dann sehr linear, sagt dann, jetzt baue ich erstmal die Maschinen ein und so. Und dann kommt aber die Frage, wenn die Maschinen da reinkommen, muss ja einer Zoll zahlen. Dann sprichst du mal vertrauensvoll mit deinem russischen Partner, der die Fabrik leitet und so weiter. So. Hast du denn genug Kohle für den Zoll? Guckt er dich an und sagt, ja. Ich habe 40.000 Dollar, sagt er. Und wir brauchten aber, ich glaube, es waren damals um die 10 Millionen Dollar Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer. Aber die hatten die aber nicht. So, wir hatten die auch wieder nicht. Also haben wir, mein damaliger Partner, ein Russes, hat dann ein halbes Jahr in Moskau mit allen Tricks zusammen mit dem Stellvertretenden alles Mögliche probiert, bis wir eine komplette Zollbefreiung bekommen haben. Das heißt, wir haben original, na gut, es gab ein paar Freunde. Sondern, also bei jeder dieser Aktionen denkt man sich, boah, geil, ja, also hast du super gemacht, ne? Also wir haben jedes Mal auch gefeiert. um dann am nächsten Tag zu merken, dass das eigentliche Problem jetzt erst kommt. Denn dann waren wir am Moral und haben zu den Jungs gesagt, okay, jetzt zeigt uns doch mal euer Holz. Also ich hatte so Bücher dann nachts gelesen. Ja, Holz, ne? Und dann wusste ich genau, die musste mindestens 40 cm Durchmesser haben, keine toten Äste und also so. Und dann haben die uns ihre Wälder da gezeigt und das war halt... Das sah also sah genau nicht so aus wie in meinem Buch. Erster Impuls, schwere Verunsicherung. Und man muss sich das so vorstellen, ich dachte eigentlich bis dahin, ich wäre relativ cool, aber im Vergleich zu den Russen ist man immer relativ uncool. Also während man da so, scheiße, ist ja irgendwie, wo sind denn hier die, sagen die, ey, bleib cool. Ja, also man lernt da auch, sich. Es gab aber kein Holz, also in, gar nichts. Dann sagt aber einer, ja, ich habe gehört, in Sibirien und oben da in Jakutsk und Jakutien, da gibt es so Holz und so. Ist halt riesig, riesig. Und nachdem wir ein paar Tage gejammert hatten, haben wir zwei Kollegen losgeschickt, wieder mit Cash, aber also die Taschen voller Kohle mit Militärhelikoptern und allen möglichen Transportmitteln. Und die sind dann los bis nach Sibirien und haben irgendwo Holzquellen gefunden, sodass wir Holz einkaufen konnten. Als wir das Holz kaufen wollten, kam die Frage auf, wer zahlt denn das Holz eigentlich? Die Kollegen hatten wieder keine Kohle. Die hatten ja schon beim Zoll nicht und in der Zwischenzeit hatten die eher weniger als mehr. Also haben wir das Holz bezahlt. Also wir haben irgendwann angefangen, aus dem Projekt heraus, sagen wir mal, umzubudgetieren, kann man so sagen. Ja, wir haben dann mit unseren Kollegen von Weißen gesagt, wir brauchen jetzt nicht 6 Kehlautomaten, sondern nur noch 5. Also Interessenskonflikte. Wir konnten denen ja nicht sagen, dass wir das Holz bezahlen müssen. Also so war die, also so, es gab Holz, wir haben das gekauft, wir haben das bezahlt. Nächstes Thema war, sitzen wir am Abend und sagen, habt ihr denn ausgebildete Leute? Weil das sind modernste Spezialmaschinen. Und so eine Fabrik gibt es in Russland, ich glaube, die gibt es heute noch nicht. Das ist die einzige dieser Art. Das ist A, die größte und B, die modernste. Und dann sagen die, Mischa, wir fliegen zum Mond, wir bauen Raketen, wir können auch, alles klar. Und irgendwann sagten wir dann, dann zeigt doch mal ein paar von euren ausgebildeten Ingenieuren kurz im Hut. Es gab gar nichts, nichts gar, zero. Es gab ein paar Leute, die im Aluminiumwerk gearbeitet hatten. Und du stehst dann da und denkst dir, du hast die Kohle besorgt. Wir haben keinen Zoll bezahlt. Wir haben Holz gefunden. Wir haben das Holz bezahlt. Wir haben alle verarscht. Und jetzt hast du keine Mitarbeiter, ist ja peinlich. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine Akademie gegründet in Jekaterinburg. Und zwar finanziert von der D. Wir hatten, das Projekt war offiziell anders designt, aber wir haben dann die Mittel rebudgetiert, würde ich sagen. Das war ganz gut, weil die Leute dann mal so angefangen, also wir konnten uns schon immer in Praktikanten ausbilden. Dann hatte ich gehört von dem Senior Experten Service, kennen Sie den?
Ja.
Also wir hatten ja wiederum kein Geld für Ausbildung, also zusätzlich eingeplant. Die Maschinenproduzenten bilden die Leute 2 Wochen auf der Maschine aus, das ist aber ein bisschen dünn, wenn du gar keine Ausbildung hast. Also sind wir nach Bonn gefahren zum Senior Experten Service, das ist so eine Institution, wo Leute im Ruhestand, also Experten im Ruhestand für Auslandseinsätze gegen Taschengeld zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es alles, ja, von sehr kernig bis sehr mau, sag ich mal. Und genau die Palette hatten wir auch, aber wir haben bestellt, was es gab, ja, vom Schreinermeister bis zum Tischler. Und Gott sei Dank waren 5, 6 dabei, die waren so gut, dass sie es geschafft haben, den Russen relativ schnell beizubringen, wie man mit Holz arbeitet. Und dann lief das so, ja, dann kam der Hammer. Das eigentlich Spannende ist, ich dachte bei jedem Punkt, ich dachte schon mal am Anfang, als wir die Kohle bekommen haben, wir sind durch. Ich dachte immer, wir sind durch. Und dann habe ich immer wieder diesen Dörner gelesen und dachte mir, das fängt erst richtig an, ja. Also, wir hatten Holz, wir hatten Ausbildung, wir hatten eine eigene Akademie und wir waren mittlerweile die Local Heroes da. Die Leute auf der Straße haben uns angesprochen. So. Dann wir haben eins vergessen, das Zeug muss ja auch verkauft werden. Du musst dir vorstellen, eine Fabrik, die produziert. Ich fange mal anders an. Sagst du denen, wo ist denn eure Vertriebsmannschaft? Und dann schicken die uns vier so kleinere Kollegen. Und dann sagen, okay, zeig mal Auftragsbücher. Da hat der eine, ja, ich habe hier einen Auftrag von der Kirche. 6 Türen, 15 Fenster. Also so ging. Und die anderen waren eher kleiner. Und unser deutscher Baustellenleiter hatte uns mal so Zahlen eingespeist, was da produktionstechnisch geht. Und da waren gewisse, ich sag mal, Disharmonie oder Ja, da war mir klar, dieses Problem lösen wir nicht. Also da war nichts mit Tricksen oder so. Also geht halt, also da ist halt, du hast so eine Riesenproduktion und du hast so einen Vertrieb, ja. So. Und da haben wir einen Tag ernsthaft überlegt, wie wir jetzt den Vertrieb ver 500-fachen oder so. Da war relativ schnell klar. Und dann ist Folgendes passiert. Wir waren bei dem, wir sind von der deutschen Politik massiv unterstützt worden. Ich weiß nicht genau warum. Also insbesondere vom Wirtschaftsministerium. Also exzellent. Unglaublich. Von allen deutschen Behörden, die haben das unterstützt. Unglaublich. Also wirklich unbeschreiblich. Wir waren beim deutschen Botschafter dann und der fragte dann, die verfolgten das auch aktiv. Die riefen immer an, so, wie läuft das denn so und so. Das war auch ein bisschen Referenzprojekt. Ne? So Boy Group in Sibirien. Und dann waren wir bei dem und sagten, ja, ist eigentlich jetzt alles ganz gut soweit. Kleine Probleme mit dem Vertrieb. Und da lachte der so. Meinte, kenn ich. Das wiederum stimulierte mich, ein bisschen offener mit ihm zu reden und sagt, eigentlich unter uns, wir haben eigentlich keinen Vertrieb. Und dann sagt er, okay, ich habe eine Idee. Und zwar ist es so, vor einer Woche waren die Kollegen von IKEA hier. Die bauen gerade ihr erstes Outlet, oder wie nennt man das? In Moskau, Riesenteil. Und die haben mir erzählt, die haben ein Beschaffungsproblem. Und ich konnte da gar nicht glauben. Das ist ein Beschaffungsproblem. Ja, wir hatten kein Beschaffungsproblem. Und dann guckt er uns so an und lächelt so versonnen und meint, vielleicht soll ich euch mal mit denen zusammen. Das ist keine schlechte Idee. Genau genommen war das eigentlich unsere einzige Chance. Und dann gab es genau 5 Tage später ein Treffen mit den IKEA-Chefs und die Typen, als die Maschinenliste gesehen habe, sind denen so die Augen rausgefallen. Ja. Dann haben wir mit denen einen Vertrag gemacht. IKEA hat die Abnahme der ersten 3 Jahre garantiert. Die haben eigene Techniker da reingeschickt. Die haben richtig Kohle da reingestopft. Und da war ich echt erleichtert. Ja. So, vielleicht noch zwei, um das abzuschließen, das Thema, 2 kleine Schmankerl. Um mal eine lustige Seite dieses Projektes zu skizzieren. Es gab eine Delegationsreise des Bundeswirtschaftsministeriums und die wollten bei uns vorbeikommen, sich die Produktion anschauen. Ich hatte schon gesagt, wir sind noch nicht ganz so weit, aber ihr könnt natürlich mal vorbeikommen. So, dann ging es los. Und das ist original wie im Kino. Wir haben dann in Deutschland Kunststoffhelme bestellt. Dann unser Logo, unsere Firma heißt Comet, da drauf bauen lassen. Und wir haben dort original Produktion simuliert. Ja, also wir haben Kräne fahren lassen. eine Riesendelegation von Experten war sehr angetan, ja, von. Und ich habe mich ein bisschen geschämt, aber. Was vielleicht gut, also anders, um das vielleicht ein bisschen zu relativieren, das ist letztlich so. Ich habe neulich diesen Typen getroffen aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin, zufällig in einem Restaurant, und er kam mit seiner Frau entgegen. Und er meint, ich habe mich gefreut, den nach vielen Jahren zu sehen. Und dann meint die Frau zu dem, mein Mann hat so viel von Ihnen erzählt. Der bewundert Sie und Ihre Jungen so sehr. Und da stand ich da, dass ich war total überwältigt. Und es gibt ein bisschen zum Ausdruck, was die Jungs da geleistet haben. Also jeder von denen unglaublich. Der eine holt eine Zollbefreiung. Und der andere besorgt Holz, wo es keins gibt. Und also das waren alles Jungs im Alter von 20 bis 23. Und die haben dort unglaubliche Sachen gemacht, denn in der Regel haben Projekte dieser Art nie funktioniert. Rückblickend ist mir auch klar, warum, weil die meisten von denen sind gar nicht durch die Zoll gekommen. Die anderen hatten keine Kohle mehr für die Montage, das heißt, die standen da, wir haben später solche Projekte, haben wir die Maschine rausgekauft, oder die hatten keine Kohle für die Leute und so weiter. Ja, das war's. Dann kamen wir so ins Visier der deutschen Presse. Das fing mit dem Fokus an. Das ist, glaube ich, ja der Artikel. Das ist
Fokus, ja.
Also es war ganz, da kam ein Typ vom Fokus nach Sibirien, hat dann so einen 4 Seiten Artikel geschrieben.
Die Bildwahl war ein bisschen unglücklich. Es gibt ein Bild, wo ich dann mit ihm bin in so einem Nachtclub, wo hinten so eine Nackttänzerin drauf ist. Und die Eltern meiner damaligen Freundin fanden das nicht so lustig. Interessanterweise wurden dann die Nutzungsrechte vom Fokus weitergegeben an die Bunte, was ich aber nicht wusste. Die haben dort unseren Jahresumsatz mit meinem Privateinkommen verwechselt. Stand da Michel Alouis verdient 38,2 Millionen. Danach hatte ich echt ein kleines Problem, weil ziemlich viele Leute angerufen haben. Und alte Freunde meinten zu mir, Arschloch, sag doch mal, dass du so viel Kohle hast. Also wir wurden dann von der deutschen Presse durchgenudelt. Also Fokus, Spiegel, NTV hat eine Stunde Doku gemacht. Und also wir haben damals viel Spaß gehabt. Und haben das Projekt abgeschlossen und haben Russland dann verlassen, weil dann war die Finanzkrise 98. Und da war relativ klar, Vorkasse gibt es nicht mehr, Kredite gibt es auch keine mehr. Außerdem waren wir auch alle ein kleines bisschen angeschlagen. Weil auf die Dauer geht das schon ganz schön auf die Substanz. So. Das war's, zu Russland.
Fällt mir als Kommentar nicht so viel zu ein.
Vielleicht so, wie hält man sowas durch? Ich meine, im Nachhinein ist das lustig zu erzählen, aber das sind ja zwischendurch so Katastrophen. Ist es die Gruppe, die einen stabilisiert, oder muss man einfach weitermachen? Warum haben Sie nicht gesagt, mir wird das zu viel, ich
höre auf? Ja, wenn du drin bist, erstmal kommst du aus so einem Projekt nicht raus. Also, glaube ich, ohne totalen Gesichtsverlust kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und dafür war ich, glaube ich, nicht bereit.
Sie waren der Chef der Truppe?
Ich war seit 96 alleiniger Geschäftsführer von Comet. Ich habe eine ganze Generation von Freunden aus der Firma geworfen, weil das mit denen nicht ging. Das war eigentlich, was wirklich schwierig war. Und dann habe ich das mit den Jungs aufgebaut. Und ich glaube, was einen da hält, ist, es ist einfach, und das versuche ich eben, wenn ich mit jungen Leuten rede, oder ich habe vor ein paar Tagen Verleger gesprochen, um zu überlegen, ob wir das mal in Buchform bringen, weil das wirklich Besondere ist, dass das Gefühl, du bist ja irgendwo, das, okay, wir bauen eine Fabrik, ich meine, mach das mal in Deutschland, als 28-Jähriger. Also hier kannst du erstmal 8 Jahre Praktikum machen bei Siemens, bevor du irgendwo. Und ich glaube, das ist, was ich gesucht habe, das ist, was ich bekommen habe, und dann muss man, glaube ich, auch die Konsequenzen tragen.
diese Presse, die nicht immer nur freundlich da schreibt, wie hält man das aus? Ist mehr.
Nee, um ehrlich zu sein, ich fand es damals, ich weiß noch genau, als dieser Artikel rauskam, war ich mit Freunden in Berlin und Kollegen und wir haben dann 10-mal den Fokus gekauft und haben ihn da gelesen und ich fand das super, ja. Also, ich fand es richtig geil. Also, ich war so eitel und also, diese ganze, es hat sich ein bisschen geändert, Gott sei Dank, aber damals, das Beste war, es gab einen Artikel in Brand 1 und der war so schön. Da haben Geschäftsfreunde angerufen, das war schon viel später, da war ich in einem Kapitalmarktgeschäft und da liefen irgendwelche so Bankvorstände an und sagten, also der Artikel hat den Leuten das Gefühl gegeben von, man kann wirklich Abenteuer erleben.
Also, ich habe mir so ein paar Sachen angestrichen. Irgendjemand hat sie Belmondo getauft.
Das war mein Spitzname in der Schule.
Ja. Und die sibirische Reifeprüfung war das. Ja, würden Sie sowas nochmal machen wollen? Möglicherweise nicht.
Ich glaube,
muss man jung sein dafür, dass man das durchsteht und einigermaßen verarbeitet?
Ich sag mal, ich habe meine Lebensgewohnheiten doch ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob, also, ja. Vielleicht nicht mehr in Russland. Aber so, ich habe jetzt so eine neue Neigung, die ist in Südamerika. Und, ja, warum nicht? Wenn die Aufgabe, ich sag mal, die Aufgabe muss sich lohnen.
Sind da nicht auch hohe persönliche Risiken? Also, man unterschreibt da Verträge, die man irgendjemand anguckt und sagt, das kann man doch auch ganz anders interpretieren.
Nee, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, das Problem, also Gefahren bestehen folgende. Erstens Mafia, zweitens KGB, drittens also Reisen, da gehst du in eine Maschine, also kleiner Flieger von Krasnojarsk nach Moskau, steigst in eine Maschine, guckst ein Reifenprofil an, die Reifen haben kein Profil. Und da denkst du schon mal, krass. Also es ist schon sehr krass, oder du sitzt abends in deiner Bude in Krasnojarsk, Ostsibirien, und das ist Aluminium, die Aluminiumstadt. Und wir hatten einen Auftrag der Bundesregierung, dort zu verhandeln, einen Barter-Deal mit dem Aluminium gegen deutsche Medizingeräte oder so. Da habe ich mit dem Gouverneur dort gesprochen, das war sehr angenehm, und abends kamen dann ein paar Jungs vorbei, also sie klopften, und dann stehen drei so Typen bei mir in der Bude, aber so, ja, und so Glatze und so. Und die haben mir dann mal ziemlich genau erklärt, was geht und was nicht geht. Und das ist schon hart. Und ich glaube, wir hatten immer Glück, weil schon ganz am Anfang der deutsche Botschafter, noch, also nicht der, von dem ich gesprochen habe, noch ein anderer, und zwar ein super Typ, Otto, hat uns besucht auf seiner Delegationsreise in Tomsk. Und damit hatten wir direkt so einen offiziellen Stempel. Ja? Also der Botschafter war halt bei uns. Und ich fühlte mich sicher, und wenn die Mafia kam und sagte, ey, pass auf, ihr braucht Schutz, hat gesagt, wir sind Studenten und wir wollen hier Krankenhäuser bauen und soziale Projekte machen. Und wenn das hier nicht geht, dann machen wir das in der nächsten Region. Und das war halt die Haltung, mit der ich das versucht habe. Ich glaube, später haben das Partner von mir übernommen. Und das war, glaube ich, kein Fehler. Weil wenn du einmal anfängst, diese großen Projekte zu machen, wenn du eine Staatsgarantie brauchst und so, ich sag mal, Fakt ist, große Konzerne zahlen dort eine Steuer praktisch. In Moskau zahlen auch, keine Ahnung, 6% aufs Gesamtprojekt kannst du direkt da abgeben. Das haben wir nicht gemacht, aber wir wussten natürlich auch ein paar, sagte zum Beispiel mal so ein Minister, Mischa, mein ist kaputt. Und dieser neue 500er, der mit Servo, finde ich gut. Es ist so. Und ist auch grenzwertig alles. Ist vor allen Dingen, ich habe bei den mit ein paar Freunden den Wertedialog gegründet, der genau solche Dinge anprangert. Also, so halt.
Lass mal so stehen.
Gerne.
War es angenehm, darüber zu sprechen?
Ja, ich habe es lange
nicht. Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass immer noch so ein Stück in der Verarbeitung, was da passiert ist.
Ja gut, das kriegst du ja gar nicht. Eigentlich kriegst du es nicht richtig verarbeitet, glaube ich. Das ist traumatisch auch zum Teil.
Ich finde es toll, dass Sie da so erzählt haben und irgendwie, also es ist man was völlig anderes, als was wir sonst machen. Sonst haben wir alle Angst, also darf ich das da hinlegen oder so. Das ist ja nun was völlig anderes. Es deckt sich ein bisschen mit dem, was man so gehört hat, aber so hautnah habe ich es eigentlich noch nie gehört. Und ja, das so durchzumachen und auch irgendwo erfolgreich abzuschließen. Jetzt haben Sie eine Stiftung eingerichtet, arbeiten in einem ganz anderen Bereich, Social Business, Social Entrepreneurship, schon toll. Eine tolle Karriere und eine tolle Geschichte. Ja.